Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Das ist das absolut Wichtigste. Lärm vermeiden oder eben reduzieren.
Es gibt auch immer dieses Stigma, wenn man ein Hörgerät trägt, dass das irgendwo mit Alter assoziiert wird.
Im Grunde ist es so, dass wir neue Therapien für das Innenohr entwickeln möchten.
Hallo? Hallo? Hallo, hört ihr mich? Ich hoffe schon, denn hier ist eine neue Episode von Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Und heute dreht sich alles um das Hören. Denn ich war beim Exzellenzcluster Hearing for All zu Gast, der sich zusammensetzt aus Forschenden der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, der Medizinischen Hochschule Hannover und der Leibniz-Universität Hannover. Am 15. Juni 2022 gab es schon einmal eine Episode aus diesem Cluster, die hieß damals Zukunft des Hörens, der Weg zum Übermorgen-Hörsystem. Heute sprechen wir über das Innenohr und darüber, wie künstliche Intelligenz mittlerweile auch Hörgeräte verbessern kann. Mein erster Gast, Athanasia Warnecke, ist Professorin für Protektion und Regeneration des Innenohrs und sie ist leitende Oberärztin der HNO-Klinik in der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und die stellt sich viele Fragen.
Gibt es Möglichkeiten, das Innenohr zu verjüngen? Das ist eine der Fragen, die ich mir stelle, weil ein jüngeres Ohr eine viel größere Resilienz aufweist als ein älteres Ohr. Und wenn wir eben das erreichen könnten bei der älteren Population, dann wäre das ein ganz, ganz großer Schritt. Die andere Frage, die ich gerne beantwortet hätte, ist, gibt es irgendwelche Biomarker, irgendwelche einfachen Tests, die man vielleicht auch durchführen kann, um zu erkennen, wie ist der Zustand meines Ohres, bevor überhaupt ein Hörverlust entsteht. Und die dritte Frage, was müsste man tun, um eben diese komplexe Zytoarchitektur des Innenohrs wiederherzustellen?
Gehen wir all diese Themen mal nacheinander durch.
Im Grunde ist es so, dass wir neue Therapien für das Innenohr entwickeln möchten. Und wenn ich sage neue Therapien, dann ist das vielleicht sogar gelogen, weil wir wollen eigentlich überhaupt Therapien für das Innenohr entwickeln. Es gibt keine spezifischen Therapien im Moment, die eine Schwerhörigkeit adressieren. Das heißt, die zugrunde liegende Ursache wird in der Regel nicht behandelt. Erstens, weil sie nicht bekannt ist und zweitens, weil es keine Therapien bislang dafür gibt. Und das ist im Grunde genommen unsere Aufgabe oder meine Aufgabe im Exzellenzcluster, spezifische Therapien für Innenohrerkrankungen, insbesondere für die Behandlung von Hörverlust, zu entwickeln.
Ich glaube, da müssen wir in die Grundlagen erstmal reingehen und erklären, wie das Ohr grob aufgebaut ist und wenn jemand schlechter hört, warum er schlechter hört, woran kann das liegen?
Also das Ohr hat eine sehr komplexe Zellarchitektur. Also man kann sich das so vorstellen wie eine Schnecke. Das ist der eine Teil des Ohres, der für das Hören verantwortlich ist. Und das heißt auch Hörschnecke oder Cochlea. Und in der Cochlea sitzt das sogenannte Corti-Organ. Das ist das Organ, das für das Hören verantwortlich ist, was auch die eigentlichen Sinneszellen beherbergt. Und diese heißen Haarzellen. Die heißen tatsächlich so, weil sie ganz oben auf Strukturen haben, Stereozilien, die so wie Härchen aussehen. Und diese Haarsinneszellen machen eine mechanoelektrische Transduktion. Das heißt, sie nehmen den Schall auf als mechanischen Reiz und wandeln ihn in elektrische Signale um. Man kann sich das so vorstellen, dass der Schall über das äußere Ohr und dem Gehörgang auf das Trommelfell aufkommt. Es verursacht dann eine Schwingung des Trommelfells. Mit der Schwingung des Trommelfells schwingen auch die Gehörknöchelchen im Mittelohr. Und diese Schwingung wird auf das Innenohr übertragen. Und es kommt zu einer wellenförmigen Bewegung im Innenohr, in der Flüssigkeit des Innenohres. Und dadurch werden dann die Haarzellen aktiviert. Und so wird dann der gesamte Hörvorgang eingeleitet und über den Hörnerven wird der Reiz dann an das Gehirn weitergeleitet, wo er hörbar gemacht wird.
Wenn wir also schlechter hören, dann liegt es eben meistens an diesen Haarzellen, die geschädigt sind oder sogar komplett abgestorben sind. Das kann zum Beispiel durch Lärm, durch Medikamente oder genetische Faktoren bedingt sein oder auch einfach nur durch den normalen Alterungsprozess. Diese Haarzellen spielen eine absolut zentrale Rolle im Hörvorgang. Und ihre Schädigung führt deswegen dann eben zu einer Verschlechterung des Gehörs oder gar zu einem kompletten Verlust des Gehörs. Seit ich das in der ersten Episode über den Cluster gelernt habe, bin ich übrigens extrem vorsichtig, was meine Ohren angeht. Nie wieder ein Konzert ohne Ohrstöpsel, sage ich da nur. Und das empfehle ich euch auch. Das tut dem Konzertgenuss überhaupt keinen Abbruch, schont aber das Gehör. Denn leider können sich die Haarzellen im Innenohr nicht regenerieren. Im Gegensatz zum Beispiel zu unserer Haut. Was kaputt ist, bleibt kaputt.
Genau. Es gibt halt, wie du schon sagtest, die Hautzellen, aber vor allem auch die Leberzellen und auch viele andere Zellen, die wir in unserem Körper haben, besitzen eine sogenannte endogene oder spontane Regenerationsfähigkeit. Die fehlt beim Innenohr, insbesondere eben bei den Haarzellen und auch bei den Nervenzellen, weil diese Zellen sind hochspezialisiert und komplett ausdifferenziert. Das heißt, sie teilen sich überhaupt nicht mehr. Und dadurch kann dann eben eine spontane Regeneration nicht passieren. Was auch noch dazu kommt, ist, dass irgendwann im Rahmen unserer Embryonalentwicklung die entsprechenden molekularen Signale, die für eine Wiederherstellung notwendig wären, einfach ausgeschaltet werden. Und so kann weder eine Neubildung noch eine Reparatur erfolgen. Und das ist hier das Tragische.
Wenn die Haarzellen untergehen, also geschädigt oder zerstört werden, können wir sie Stand heute nicht wiederbeleben oder ersetzen. Das liegt auch am höchst komplexen Aufbau dieser Zellen.
Wir haben eine Reihe innerer Haarzellen, drei Reihen äußerer Haarzellen. Dazwischen sind es hochspezialisierte Stützzellen, die die Haarzellen unterstützen. Und jede Haarzelle ist mit einer entsprechenden Neuronpopulation verbunden über die Neuriten der Nervenzellen. Und diese Zytoarchitektur in dieser Art, in dieser Komplexität wiederherzustellen, ist natürlich einfach schwierig. Und meines Erachtens ist es so, dass wir viel eher in der Lage sein werden, präventive Therapien zu entwickeln, also einen Schutz des Gehörs, bevor es zu solch einem Untergang kommt. Das wird eine ganz zeitnahe Realität werden. Alles andere ist sicherlich auch möglich, erfordert aber natürlich ganz, ganz andere Ansätze.
Welche neuen Ansätze gibt es denn, um das Gehör wiederherzustellen oder ihm zu helfen?
Also tatsächlich ist es so, dass verschiedene Medikamente im Moment entwickelt werden, die wirklich darauf abzielen, die Haarzellen vor Stress zu schützen, insbesondere vor oxidativem Stress. Das passiert immer dann, wenn eine Schädigung vorliegt. Es gibt aber auch andere Medikamente, die darauf abzielen, bestimmte Signalwege wieder zu aktivieren, sodass eben innere Schutzmechanismen der Haarzelle aktiviert werden oder eben auch die Resilienz steigern. Diese Medikamente sind bisher alle in der Entwicklungsphase. Meines Erachtens ist bisher kein neues Medikament zugelassen worden, bis auf ein einziges, was zum Schutz bei Kindern vor chemotherapie-induziertem Hörverlust führen kann. Dann gibt es die Gentherapie. Da ist auch gerade ganz, ganz viel, was sich entwickelt, was vor allem entsteht. Es gibt eine bestimmte Erkrankung, genetisch bedingt, wo die komplette Architektur, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, des Innenohrs noch erhalten ist. Und mit dieser Gentherapie kann ein defektes Gen repariert werden, sodass der Hörvorgang wieder ermöglicht wird. Und da gibt es unfassbar tolle Ergebnisse. Es gibt 5 verschiedene Firmen auf der ganzen Welt, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen und Gentherapien entwickelt haben, die alle gerade in der klinischen Erprobung sind. Es sind Kinder, die behandelt werden. Es ist sehr, sehr, sehr vielversprechend einerseits. Es wird aber auch ganz, ganz viele Probleme mit sich bringen. Und mit diesen Problemen beschäftigen wir uns zum Beispiel auch im Exzellenzcluster.
Bei Hörverlust werden derzeit verschiedene zellbasierte Therapien erforscht, die darauf abzielen, geschädigte Strukturen im Innenohr, insbesondere die Haarzellen oder Nervenzellen, zu regenerieren. Erste Ansätze nutzen Stammzellen, um neue Haarzellen im Innenohr zu bilden, da diese, wie wir ja vorhin schon gehört haben, für die Umwandlung von Schall in elektrische Signale verantwortlich sind. Andere Strategien setzen auf die Transplantation von Vorläuferzellen, die sich zu Hörnervzellen entwickeln können. Bisher befinden sich diese Therapien jedoch noch in der klinischen Erprobung. In Tierversuchen wurden bereits vielversprechende Ergebnisse erzielt, doch beim Menschen sind sie bislang nicht routinemäßig verfügbar. Ziel dieser Forschungsarbeiten ist es, langfristig eine biologische Reparatur des Hörorgans zu ermöglichen, besonders für Menschen, bei denen Hörgeräte oder Cochlea-Implantate nicht ausreichen.
Und dann gibt es noch eine Therapie, die wir hier im Exzellenzcluster entwickelt haben. Das ist auch eine zellbasierte Therapie, nämlich mit extrazellulären Vesikeln. Und die sollen gezielt schützende oder regenerative Wirkstoffe an die geschädigten Zellen liefern.
Extrazelluläre Vesikel sind ganz kleine Partikel, die von jeder Zelle unseres Körpers freigesetzt werden. Und diese Partikel transportieren wichtige biologische Informationen.
Anfangs hat man gedacht, das wäre Abfallprodukt. Aber mittlerweile weiß man, dass sie zum Beispiel Proteine, RNA oder auch Lipide enthalten. Und sie funktionieren wie so eine Art natürlicher Botenstoff zwischen den Zellen. Die Zellen kommunizieren im Grunde genommen über diese extrazellulären Vesikel. So ganz genau ist aber die Aufgabe der Vesikel nicht geklärt worden. Wir können aber dieses Prinzip für eine Therapie nutzen. Man kann sich das ungefähr wie ein Paket vorstellen. Also dass man eben, dass die eine Zelle einer anderen ganz, ganz viele gute Dinge schenkt, die sie selber nicht hat. Was machen die? In geschädigten Zellen können sie Signalwege aktivieren, die dann das Überleben der Zellen verbessern. Und sie können aber auch vor Trauma schützen. Also beispielsweise, indem sie Entzündungen hemmen oder auch tatsächlich eben Botenstoffe oder Wachstumsfaktoren liefern.
Und die extrazellulären Vesikel können die Behandlung eines Hörverlustes verbessern, zum Beispiel wenn man ein Cochlea-Implantat eingesetzt bekommt. Über das Cochlea-Implantat haben wir in der letzten Folge schon ausführlich gesprochen. Das ist ein elektronisches Hilfsmittel für Menschen mit starkem Hörverlust. Es wandelt Schall in elektrische Signale um und leitet diese direkt an den Hörnerv weiter, umgeht also das beschädigte Innenohr.
Man kann sich das so vorstellen, dass die Cochlea nicht komplett kaputt geht bei bestimmten Hörerkrankungen, sondern eben nur die hohen Töne leiden. Und diese Patientinnen und Patienten bekommen auch ein Cochlea-Implantat. Und wenn man die Cochlea öffnet und das Implantat einführt, kommt es zu einer Traumareaktion, weil wir die Cochlea eröffnet haben einerseits und zum anderen zu einer Fremdkörperreaktion, weil das Implantat ein Fremdkörper ist. Und diese beiden Reaktionen, also diese Entzündungsreaktion, der Stress, der mit der Öffnung der Cochlea verbunden ist, und diese Fremdkörperreaktion werden alle abgeschwächt mit den extrazellulären Vesikeln. Und die können wir lokal verabreichen, also direkt quasi in die Hörschnecke, bevor wir das Implantat einsetzen. Und so ist der Gedanke eben, die Hörschnecke vor Zellschäden, die durch die Implantation vermittelt wurden, zu schützen.
Und gibt es da schon erste Erfolge oder vielversprechende Tests oder ist es noch in der Theorie?
Wir haben erste präklinische Studien, die sehr erfolgsversprechend sind. Wir haben zum Beispiel an Mäusen oder Zellkulturen zeigen können, dass extrazelluläre Vesikel das Überleben von Haarzellen und Nervenzellen fördern. Und dieses Prinzip wollen wir jetzt bei der Cochlea-Implantation nutzen, um vor diesem implantationsassoziierten Trauma zu schützen, die Nervenzellen zu schützen und somit das Gehör zu verbessern. Und insbesondere möchten wir das Restgehör bei Cochlea-Implantation schützen. Und wir haben, basierend auf diesen tollen präklinischen Ergebnissen, die wir generieren konnten im Labor, im Oktober eine klinische Studie genehmigt bekommen. Die heißt ESCORT. Und bei dieser Studie werden die extrazellulären Vesikel lokal in das Innenohr verabreicht, um traumabedingte Schäden nach Cochlea-Implantation eben zu verhindern oder abzumildern. Und die Ergebnisse bisher sind relativ vielversprechend. Also wir konnten zumindest ein großes Sicherheitsprofil zeigen. Und das ist das Ziel dieser ersten klinischen Studie. Weitere klinische Studien mit deutlich mehr Probandinnen müssen natürlich generiert werden, damit wir was zur Effektivität und zur Wirksamkeit sagen können.
Und haben die neuen Verfahren auch Risiken oder Nebenwirkungen?
Ja, natürlich. Ich meine, bei den extrazellulären Vesikeln ist es so, die gelten als grundsätzlich gut verträglich, da sie den körpereigenen Strukturen ähneln. Allerdings ist es so, dass wir die extrazellulären Vesikel nicht von demjenigen Patienten oder derjenigen Patientin gewinnen, die dann hinterher auch die Behandlung bekommt, sondern das ist halt eine allogene Transplantation. Das heißt, es wird aus Nabelschnur gewonnen von verschiedenen Spendern und im Prozess. Natürlich darin liegt schon mal ein Risiko der Infektion und auch im Prozess der Herstellung. Aber das sind alles Risiken, die wir gut unter Kontrolle haben, die wir auch mit den entsprechenden Instituten, wie zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut, gut abgesprochen haben und auch Sicherheiten eingebaut haben. Es gibt aber auch die sich jetzt entwickelnden Gentherapien, wo wir natürlich virale Vektorsysteme verwenden und in das Innenohr einbringen, wo wir auch Gene in das Innenohr einschleusen, von denen wir nicht wissen, was das langfristig macht. Und das werden Herausforderungen sein, die sich jetzt natürlich im Verlauf erst zeigen werden.
Athanasia Warnecke versucht also, Therapien für Menschen zu entwickeln, die ihr Gehör verlieren oder schon verloren haben. Mein zweiter Gast, Simon Doklo, hat ein anderes Fachgebiet. Er ist Professor für Signalverarbeitung an der Universität Oldenburg. Aber was heißt das eigentlich?
Das passiert eigentlich sehr oft, dass Sensoren, wie zum Beispiel Mikrofone, in akustischem Bereich Signale auffangen Und die verarbeiten wir dann zum Beispiel im akustischen Bereich, sodass die besser klingen, sodass zum Beispiel, wenn es mal Störgeräusch gibt in der Umgebung, dass sie auch unterdrückt werden, sodass zum Beispiel die Sprachverständlichkeit und die Sprachqualität verbessert wird.
Wir reden ja heute hauptsächlich übers Hören. Das heißt, wenn wir jetzt mal so eine Situation uns vorstellen, es ist eine Party, es läuft Musik, die Leute unterhalten sich. Ich bin ein gut hörender Mensch. Was ist der große Unterschied für jemanden wie mich und jemanden, der nicht so gut hört in so einer Situation?
Ja, das gibt eigentlich zwei große Effekte. Normalerweise, wenn man ein bisschen älter wird, dann lässt man ganz einfach sagen, die Haarzellen auch ausfallen oder nicht mehr so gut funktionieren. Und das führt meistens dazu, dass man die Hörfrequenzen erstmal nicht mehr so ganz gut hört. Also die Hörfrequenzen nicht gut hört und die Tiefe, die hört man auch relativ gut. Aber noch wichtiger ist, dass man verschiedene Signale, zum Beispiel zwei Sprecher, nicht mehr so ganz gut voneinander unterscheiden kann. Das machen wir als Normalhörende eigentlich, ohne dabei nachzudenken. Aber für Schwerhörende werden die Signale ein bisschen mehr verschwommen untereinander. Und die können das viel schlechter als Normalhörende voneinander unterscheiden. Und die haben deshalb in diesen Umgebungen Probleme, um zu fokussieren, zum Beispiel auf eine Person, mit wem sie reden möchten.
Und wenn wir jetzt noch jemanden Dritten dazu nehmen, der ein Hörgerät trägt, wie ist das für den?
Ja, da arbeiten wir natürlich an Algorithmen, die versuchen, für diese schwerhörende Person mit einem Hörgerät, um die Personen hören, also gut wie möglich eigentlich zu verbessern, sodass sie fast wie ein normaler Hörende hören. Da sind wir natürlich schon ganz gut dran, aber da gibt es noch in verschiedenen Bereichen viele Sachen zu erforschen und auch nur zu verbessern. Also das ist noch nicht so, dass die Hörgeräte so gut sind, als ob die Person wie ein Normalhörende hört.
Ich habe nämlich immer den Eindruck, also ich selber habe kein Hörgerät, ich bin aber Brillenträgerin oder Kontaktlinsenträgerin. Also ich weiß, wie es ist, schlecht zu sehen, ich weiß aber nicht, wie es ist, schlecht zu hören. Ich habe nur den Eindruck, jetzt nur aus meiner familiären Perspektive, ich nenne keine Namen, dass Menschen lieber ihre Brille tragen als ihr Hörgerät. Also ich kenne viele Leute, die ein Hörgerät haben, es aber nicht benutzen. Ich kenne aber kaum Leute, die eine Brille haben und sie nicht benutzen. Woran liegt das denn?
Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Eine ist noch etwas technisch, dass eine Brille etwas besser die Defizite korrigiert, wie ein Hörgerät das zurzeit macht. Aber zweitens gibt es auch etwas mehr psychologisch, dass Hörgerät noch eher mit Alter assoziiert wird. Und da gibt es noch wirklich ein Stigma. Wir hatten schon eigentlich erhofft in den vergangenen Jahren, dass das etwas überwunden wird, weil auch viele junge Menschen noch mit Kopfhörern rumlaufen, iPods und AirPods natürlich. Aber es gibt noch immer dieses Stigma, wenn man ein Hörgerät trägt, dass das irgendwo mit Alter assoziiert wird.
Was haben denn jetzt Mathematik und Algorithmen mit der Hörforschung zu tun?
In dieser Umgebung, zum Beispiel, wo verschiedene Leute zusammenreden, diese Signale werden zusammen aufgenommen von allen Quellen und die kann man dann auch wirklich, diese Aufnahmen, mathematisch beschreiben, wie zum Beispiel das Sound sich in der Umgebung propagiert. Und diese mathematische Beschreibung, die kann man dann nutzen, um zum Beispiel eine Quelle rauszufiltern. Da gibt es zum Beispiel räumliche Filter und da muss man erst die Signale mathematisch beschreiben, um dann zum Beispiel auch eine Quelle rauszufiltern können. Also das passiert genau in diesem kleinen Hörgerät. Das wird noch nicht so ganz oft benutzt, aber da sind wir auch dabei, dass wir sagen, eher klassische Signalverarbeitung, klassische Verfahren zusammen auch mit KI zu verknüpfen.
Und wie gehen Sie da genau in Ihrer Forschung vor? Was sind da die Schritte, die Sie gehen müssen?
Also in meiner Forschung arbeiten wir wirklich an diesen sogenannten Signalverarbeitungsalgorithmen. Das bedeutet, zuerst müssen wir mal nachdenken, was die verschiedenen mathematischen Modelle sind, womit man die Signale beschreiben kann, wie die ankommen in den Hörgeräten. Und dann brauchen wir natürlich eine gute Idee, um zum Beispiel eine Quelle rauszufiltern. Und mit traditionellen Verfahren ist das eher, dass wir mathematische Beschreibungen machen, Herleitungen, die dann auch ausprobieren anhand aufgenommenen Signalen und Simulationen. Und dann versuchen wir das auch in Echtzeit umzusetzen. Wenn es eher KI-gesteuerte Verfahren sind, brauchen wir eigentlich große Datenmengen. Also dann brauchen wir große Datenmengen an Aufnahmen, die wir in unseren Laboren machen, auch von echten Umgebungen Aufnahmen. Und die werden dann als sogenanntes Trainingsmaterial eingesetzt, um zum Beispiel neurale Netze zu lernen.
Und welche Stellschrauben, sage ich mal, also welche Faktoren spielen da eine Rolle? Weil ich habe immer den Eindruck, dass Hören auch was sehr Subjektives ist. Ob ich finde, dass das gut klingt oder nicht und die Person neben mir findet es vielleicht ganz anders, oder?
Ja, das stimmt genau. Also Das nennen wir eigentlich in unserer Forschung, dass das sehr individuell ist. Also wir brauchen eigentlich individualisierte Algorithmen. Und sicherlich für die sogenannte Verstärkung oder Kompression bei den Hörgeräten brauchen wir das sehr individuell einzustellen. Also da brauchen wir erst Messungen zu machen, um zu sehen, wie gut die Leute hören. Also da kann man ein einfaches Audiogramm mal nehmen, das ist das einfachste Beispiel. Aber das reicht eigentlich nicht, um diese Algorithmen oder diese Verstärkungsfaktoren genau individuell einzustellen. Und das sind also zwei Faktoren, dass man erstmal individuell diese Diagnose stellen muss und auch den Gehörverlust charakterisieren muss. Und das bringen wir dann in die Algorithmen, um die auch individuell zu gestalten.
Eine Sache ist vergleichsweise einfach zu machen. Wer beginnend schwerhörig ist, hört in der Regel die höheren Frequenzen nicht mehr so gut, die Tiefen aber schon. Also sollten Hörgeräte gezielt bestimmte Frequenzen verstärken. Aber es gibt eben noch mehr Faktoren, die für gutes Hören mit Hörgerät eine Rolle spielen.
Genau, es gibt da verschiedene Schritte. Das ist einer der größten Schritte natürlich, dass man einige Frequenzen verstärken soll. Das ist eher der klassische Ansatz, dass man das mit linearer Verarbeitung einfach verstärkt. Das ist einer der Schritte, die sehr wichtig ist, um Gehörverlust zu kompensieren. Andererseits, was meine Expertise ist, ist zum Beispiel die Vorverarbeitung der mehreren Mikrofone, die im Hörgerät stecken, um da zum Beispiel die gewünschte Quelle erstmal rauszufiltern. Natürlich diese verschiedenen Teile oder Blöcke der Algorithmen, die werden einander beeinflussen. Da muss gut dafür Sorge tragen, dass sie sich nicht schlecht beeinflussen, dass die gut zusammenspielen.
Ich versuche mich jetzt also wieder in so eine Situation reinzudenken. Ich bin eine Normalhörende. Ich gehe auf eine Party, da ist laute Musik im Hintergrund und ich treffe zwei Freundinnen. Und ich möchte mit beiden sprechen. Also drehe ich meinen Kopf immer zu der Freundin, die gerade spricht. Wie macht es das Hörgerät? Woher weiß das kleine Gerät, wem ich gerade zuhören soll und wen es lieber ausblenden kann?
Genau, das ist noch eine sehr spannende Forschungsfrage. Ich würde sagen, vor einigen Jahren war es so, dass die meisten Hörgeräte eine Richtwirkung haben, die nach vorne sich richtet. Also auch oft ist natürlich der Fall, dass man Leute anguckt, womit man redet. Aber auch nicht natürlich komplett in diese Richtung, wo die stehen. Andererseits ist es zurzeit so, dass wir versuchen, anhand anderer Modalitäten, zum Beispiel EEG-Signalen oder Gesten, zu versuchen herauszufinden, wem man eigentlich zuhören möchte. Da sind wir schon größere Schritte gegangen, auch im Exzellenzcluster. Aber das ist wirklich noch eine derzeitige Forschungsfrage, wie man das dann genau in den Algorithmen einbauen kann. Da kann man sich auch vorstellen, zum Beispiel, wenn man auf einer Party mit mehreren Leuten gleichzeitig redet, dass man vielleicht die beide Personen eigentlich zuhören möchte. Und das Algorithmus will das rausfinden, dass es nicht nur eine Person rausfiltert und die andere unterdrückt. Das ist nicht so ganz einfach, weil Leute sich etwas unterschiedlich verhalten in solchen Kommunikationsumgebungen. Und das rein anhand Audiosignalen eigentlich herauszufinden, ist ziemlich schwierig. Deshalb nutzen wir auch andere sogenannte Modalitäten, also andere Sensoren, um das mit herauszufinden.
Und ihr habt es schon geahnt, auch in diesem Bereich der Forschung kann die künstliche Intelligenz mithelfen, das Ergebnis zu verbessern. KI-gesteuerte Algorithmen können zum Beispiel ziemlich gut Musik oder Autolärm von Sprache unterscheiden. Was mich zu einem ähnlichen Phänomen bringt, und zwar zu Noise-Canceling-Kopfhörern. Die sorgen ja zum Beispiel dafür, dass ich das gleichbleibende Rauschen nicht höre, wenn ich im Zug sitze. Funktioniert das ähnlich?
Bei dieser Active Noise Cancellation Kopfhörer, da wird wirklich, wirklich aktiv etwas gemacht. Also im Kopfhörer, in dem Lautsprecher des Kopfhörers, da wird aktiv ein Signal gesendet, das eigentlich versucht, in Antiphase das Signal von draußen wegzufiltern. Ja? Das gibt es zurzeit eigentlich noch gar nicht in Hörgeräten, solche Verfahren, auch weil man eigentlich auch nicht alle Signale rausfiltern möchte. Also zurzeit arbeiten wir auch daran, die zwei Sachen zu verknüpfen, dass man sowohl mit aktiven Verfahren, wo der Lautsprecher etwas sendet, die ungewünschten Signale rauszufiltern, aber trotzdem das gewünschte Signal zu behalten. Das ist also eine Kombination von was es derzeit in Hörgeräten gibt, wo nicht mit dem Lautsprecher Anti-Noise abgestrahlt wird, wo wir dann trotzdem versuchen, mit den Mikrofonen von außen und den Lautsprecher das gemeinsam zu erreichen.
Inwiefern ist denn dann der Erfolg Ihrer Forschung immer messbar? Also kann ich mir das so vorstellen, dass Sie einen Algorithmus entwickeln, den dann wirklich in ein Hörgerät implementieren und dann laufen Leute mit diesen Hörgeräten rum und sagen Ihnen später in einem Fragebogen, war gut oder war nicht gut? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, da gibt es verschiedene Schritte. Erstmal sind das Simulationen auf dem Rechner, wo wir anhand mehr technischer Maße herausfinden, ja, wie stark werden zum Beispiel unterdrückt, wie stark werden Signale verstärkt. Das sind rein technische Maße. Dann in eine zweite Phase machen wir eher Laborexperimente, wo Leute sich das anhören, Normalhörende sowohl als Schwerhörende. Und da machen wir zum Beispiel einen Sprachverständlichkeitstest, wo geschaut wird, wo untersucht wird oder gemessen wird, wie sehr die Leute in eine eher bekannte oder Laborumgebung zum Beispiel verschiedenen Sprecher unterscheiden können oder wie gut sie die verstehen können. Und dann in einen letzten Schritt, und das machen wir natürlich mit nur einem Bruchteil der Algorithmen, die besten, lassen wir sagen, die implementieren wir dann auch auf ein Forschungshörgerät, das sogenannte Open Master Hearing Aid oder Portable Hearing Lab. Und damit können die Leute dann wirklich auch auf der Straße rumlaufen, ungefähr für einen Tag. Und dann geht es in der Tat, wie Sie schon gesagt haben, eher anhand Fragebögen, wie gut zum Beispiel verschiedene Algorithmen sich gegenübereinander verhalten.
Was konnten Sie da bislang schon für Erfolge erzielen?
Wir konnten schon zeigen, zum Beispiel in den letzten Jahren, das war eine ganz spannende Sache, dass anhand KI-gesteuerte Algorithmen, um Signale rauszufiltern, dass die besser funktionieren, sicher in Laborumgebungen, also gesteuerte Laborumgebungen, als nur die reine klassische sogenannte Mehr-Mikrofon-Beamforming-Verfahren. Und das ist eine sehr spannende Richtung, die wir auch weiter verfolgen, um, wie schon gesagt, die klassische Signalverarbeitung zu verknüpfen dann mit KI und dann so die Sprachverständlichkeit auch zu verbessern. Und das haben wir schon nachgewiesen, auch in Experimente mit Schwerhörenden.
Was ich ja erstaunlich finde, ist, dass all diese Technik in so einem winzigen Ding wie einem Hörgerät Platz hat. Und auch da gibt es eine Idee. Und zwar, dass man nur einen Teil im Hörgerät selbst berechnen lässt und einen anderen Teil zum Beispiel im Handy, das wir alle sowieso ständig dabei haben.
Das ist eine große Herausforderung, die wir machen. Mehr und mehr KI anbauen, das bedeutet auch, wie kann man künstliche Intelligenz vielleicht nicht ganz im hohen Hörgerät stecken, aber zum Beispiel zusammen mit dem Handy arbeiten lassen, sodass wir trotzdem die Komplexität der Algorithmen ein bisschen teilen können zwischen Hörgerät, wo es eine sehr schnelle Verarbeitung geben soll. Das ist unabdingbar, das muss bleiben. Ja. Aber dann vielleicht die etwas langsamere Verarbeitung, in welcher Umgebung sind wir zurzeit, welche Quellen sind in der Umgebung zurzeit. Das kann etwas langsamer ablaufen und da kann zum Beispiel das Handy nutzen, weil da natürlich viel mehr Rechenpower, also Rechenleistung verfügbar ist. Um das zusammenzuspielen in sogenannte distribuierte Algorithmen, das ist auch eine große Herausforderung.
Wichtig wäre für uns alle, dass Hörgeräte normaler werden und eben nicht mehr mit einem Stigma behaftet sind. Also, und damit richte ich mich auch an Menschen aus meiner Familie. Tragt eure Hörgeräte. Es ist kein Makel, es ist ein Feature. Seid froh, dass es diese kleinen Geräte gibt, denn unbehandelter Hörverlust kann vielfältige negative Auswirkungen haben.
Es ist ja genau das, woran wir im Moment arbeiten, auch mit dem Exzellenzcluster beispielsweise, indem man halt an die Öffentlichkeit geht und sensibilisiert und sagt, dass das wirklich ein ganz, ganz großer Risikofaktor ist für die Lebensqualität, für die Entwicklung von Demenz und der vor allem eben behandelbar ist mit den Hörgeräten, die es heutzutage gibt. Das ist ja auch so ein Mythos, dass die Hörgeräte so gar nicht helfen, weil natürlich die Technologie, wie sie vor 30 Jahren war, komplett veraltet ist und jetzt neue Methoden da sind. Auch die Cochlea-Implantate und über das Ganze, die digitale Revolution, die wir gerade erleben, die bildet sich natürlich auch in diesen kleinen Geräten ab, die wir hinter dem Ohr tragen, die vielleicht eines Tages auch eher ein Vorteil sein werden, sodass wir als Normalhörenden vielleicht auch so einen kleinen Knopf im Ohr haben wollen, weil das eben einfach das Leben erleichtert.
Und für alle, die noch kein Hörgerät brauchen, passt auf eure Ohren auf.
Das ist das absolut Wichtigste. Lärm vermeiden oder eben reduzieren. Wir alle kennen das. Nach einem Konzert hat man das Gefühl, wie in Watte gebettet zu sein. Und es ist wirklich so, dass man einfach eine vorübergehende Ertaubung entwickelt, weil sich einfach die Verbindung zwischen Haarzellen und Nervenzellen, die ist dann gestört, die regeneriert sich, aber eben nicht zu 100%. Und je häufiger wir das machen, entwickeln wir einen sogenannten stillen Hörverlust. Das macht sich dann bemerkbar, wenn man im Restaurant ist oder in einem Umfeld, wo eben Lärm ist und man Sprache verstehen muss. Also Sprachverstehen im Störgeräusch ist dann gestört. Also das ist wirklich das absolut Wichtigste. Das wird natürlich auch im Beruf umgesetzt tatsächlich. Also Hörschutz am Arbeitsplatz ist ein ganz großes Thema und wird auch konsequent durchgeführt. Regelmäßige Gehörschutzmaßnahmen bei Freizeitaktivitäten, sieht man aber nicht unbedingt. Das wäre sicherlich auch etwas, was sich durchsetzen muss. Und dann ist es so, dass man natürlich mit gesunder Ernährung, einem gesunden Lebensstil, mit Bewegung, Verzicht auf Nikotin, bestimmte Medikamente, die möglicherweise ototoxisch wirken können, sollten auch verhindert werden. Und man müsste gucken, gibt es Ersatzpräparate, die man nehmen kann? Da sind aber die Ärzte auch schon wirklich geschult und sensibilisiert. Und was meiner Meinung nach eben auch etwas wäre, was wichtig ist, was auch nicht durchgeführt wird, ist eine Vorsorge. Das bedeutet regelmäßige Höruntersuchungen als Screening, damit man einen Hörverlust frühzeitig entdeckt und somit natürlich auch Therapien einleiten kann. Es ist ja auch gezeigt worden, dass Hörverlust einer derjenigen behandelbaren Faktoren sind, die einen Alzheimer begünstigen. Und deswegen eben, um Demenz zu verhindern oder Alzheimer zu verhindern, sollte man auch eben vorzeitige Erkennung machen mit Hörtests und entsprechender Versorgung mit Hörgeräten.
1,5 Milliarden Menschen weltweit sind momentan von Hörverlust betroffen. Und es wird erwartet, dass diese Zahl sich innerhalb der nächsten 25 Jahre fast verdoppeln wird, von 1,5 auf 2,5 Milliarden. Das sind zumindest Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Und es wird natürlich auch so sein, dass der Mensch immer älter wird. Also mittlerweile von einem Kind, was jetzt geboren wird, wird erwartet, dass das Durchschnittsalter ungefähr 100 betragen wird. Das heißt, wir werden Menschen haben, die teilweise auch 120 Jahre alt werden. Und je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen Hörverlust zu entwickeln. Sodass wir wirklich glauben, dass das eine ganz große globale Bürde sein wird für die Gesellschaft und natürlich eben auch für die einzelnen Beteiligten.
Hoffen wir also, dass sich in diesem Bereich der Forschung noch viel bewegt, denn viele von uns wird es betreffen, wenn es das nicht schon tut. Übrigens gehört auch dazu, dass man die Lautstärke beim Podcast hören nicht übertreibt. Da gibt es zum Glück in den Abspielgeräten eine Warnfunktion. Hört bitte auf diese Warnung. Jetzt aber genug mit dem erhobenen Zeigefinger. Übrigens noch ein kleiner Nachtrag. Im Mai 2025 wurde ja bekannt gegeben, welche Exzellenzcluster in den kommenden 7 Jahren vom Bund und Ländern gefördert werden. Und der Cluster Hearing for All darf sich freuen und mit 44 weiteren Clustern in die nächste Runde gehen. Zusammen mit 25 neuen Forschungsprojekten gibt es ab 2026 bundesweit 70 Exzellenzcluster. Von vielen werden wir in den nächsten Episoden noch hören. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet, exzellent erklärt, aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.